Kanäle ist der Podcast.
Wie bin ich hierher gekommen?
Ich habe einen Podcast gemacht.
Mit welchem Thema?
Über Podcast.
Scheiße, er hat einen Podcast.
Ich mag singen.
Ich mag tanzen.
Ich mag Podcast.
Hallo Freunde und willkommen bei Fearlist.
Moin.
Heute an meiner Seite sind wieder Hase.
Hallo.
Joe Hansen.
Excuse me, it's me.
Und Enrico.
Wie bin ich hierher gekommen?
Hallo Freunde, heute gehen wir wieder ins Spielejahr 2013, ist es an der Zahl mittlerweile.
Jesus, Jesus, Jesus.
Absolut verrückt, wir haben das mal durchgerechnet vorhin und wir haben die Hälfte der Jahre bis zum heutigen Tag quasi abgeschlossen. Also Spielejahre haben wir nicht mehr so viel Content, nur noch 2 Jahre.
Ja, wir können noch in-game 2 Jahre können wir noch durchhalten.
Aber es ist krass, also wir haben das durchgerechnet und das sind einfach 2013. Was?
Was?
Ja. Bin ich eigentlich hergekommen? Und wir haben uns echt gewundert, weil wir sind mittlerweile in einer Ära, die angekommen ist, kurz nach dem Jahr, beziehungsweise in dem Jahr ist die PS4 rausgekommen. Und wir sind schon relativ weit mit der aktuellen Zeit dann dementsprechend. Die aktuelle Qualität, die wir jetzt genießen können, nimmt immer mehr Fahrt auf. Wir sind jetzt quasi, haben den Mittelpunkt erreicht, wenn man das so sagen darf. Und da sind wir schon echt berührt, was die Qualität angeht an den Spielen.
Wir haben es ja schon mal gesagt, es ist ja gar nicht mehr so wirklich dieser Retro-Podcast, den wir so anfangs irgendwie so das Feeling hatten, ne? Weil irgendwie so Nostalgie-Games von damals, Kindheitsspiele, es ist immer noch länger her, auf jeden Fall. Aber so langsam aber sicher mal in die PS4, ne? Wenn wir jetzt am Ende des Jahres 2013 darauf kommen, ist das schon einfach gefühlt überhaupt nicht mehr lange her.
Ja, je nachdem, wann du die Folge hörst, ne? Wenn du die in 10 Jahren nochmal hörst, dann ist es immer noch Retro.
Ja, stimmt. So kann man es sehen.
Ein Klassiker.
Ein Klassiker.
Aber wenn man sich jetzt so guckt, also wir wissen ja, welche Spiele jetzt kommen in dieser Folge. Und wenn man jetzt an diese Spiele denkt und an die Spiele heutzutage, ist es einfach nicht mehr dieser Riesenunterschied, wie wenn man jetzt guckt, wenn wir über Spiele von 2005 oder so gesprochen haben. Mhm. Es ist einfach schon, wir sind in der, sag ich mal, Neuzeit des Gamings angekommen.
Es ist krass, wir sprechen über die PS4. Ja, okay, die kam jetzt Ende des Jahres hier raus. Ich glaube, im November wurde die in Nordamerika released. Wir haben die erst im nächsten Jahr so richtig bekommen. Also 2014 wurde sie richtig vertrieben. Dementsprechend sind auch noch keine Spiele dieses Jahr mit dabei. Mhm. Aber das ist halt nicht mehr weit weg, ne? Wann haben wir die PS5 bekommen? Vor 3 Jahren? 2 Jahren? 3 Jahren? Irgendwie sowas im Dreh?
Ja, vor 5 Jahren.
5 Jahren? Die PS5?
Die PS5 kam tatsächlich. Die kam 2020 raus.
Das ist schon so
lange. What? Ja. Die Zeit fliegt, wir werden alt.
Das ist wirklich unglaublich. Und das ist auch das erste Mal, dass wir mitbekommen haben, dass eine Konsole released wurde, aber nicht direkt verfügbar war. Dass man wirklich teilweise Schwierigkeiten hatte, an die ranzukommen anfangs. Natürlich war das im Vergleich zu PS5 ein Nichts. Ja. Aber da merkt man, wie die Industrie einfach wächst, dass viel mehr Leute zocken und wie groß das Ganze geworden ist.
Das ist der große Punkt. Die kam 2020 raus um den Dreh, aber die war ja nicht verfügbar, wie du sagst. Deswegen kommt es mir so kurz vor.
Genau.
Da kamen ja auch keine Spiele raus.
Das ging ja wirklich ein Jahr, ne?
Das war bei mir aber tatsächlich exakt dieselbe Geschichte. Also nee, gar nicht. Also nur um das schon mal direkt vorzugreifen zum Thema PS4. Damals, als sie angekündigt wurde, dachte ich, naja, komm, die wird dann irgendwann mal da sein und dann werde ich mir die irgendwann mal holen. Dann ist okay, noch brauche ich sie nicht, weil irgendwie noch keine wirklichen Spiele angekündigt waren. Ist ja immer so das Problem, was willst du damit dann eigentlich zocken, wenn nichts da ist, so, ne? Also dachte ich, gut, egal, holst du dir irgendwann mal. Mit dem Tag des Releases, also Mitte November so ungefähr war es, oder ja, so Ende November, kam die tatsächlich auch bei uns quasi auf den Markt, war nicht verfügbar mehr, weil natürlich Scalper und keine Ahnung was, war damals schon ein Thema.
Ja.
Und ich wollte die auf einmal haben. Fear of Missing Out, natürlich so, ne? Ich wollte sie sofort ganz unbedingt haben. Und das ist gute, alte
FOMO.
Ich habe danach irgendwie 2-3 Wochen lang jeden Tag, tagtäglich auf Internetseiten geguckt, gehofft, dass vielleicht eine irgendwie abgesagt wurde, dass irgendwelche Händler noch welche auf Lager haben.
Und war mitunter nicht der Grund, dass das ein Release-Titel, fast Release-Titel, ein sehr, sehr lukrativer Titel war? War das nicht sogar God of War?
Nee, God of War kam später. Du meinst, dass
God of War kam später, ja.
Weil ich meine, zu PS4-Release war da ein Titel dabei, den ich auch unbedingt zocken wollte.
Ich weiß gar nicht, es gab.
War es nicht Destiny, das auf 14, 15 kam?
Nee, Destiny kam auch ein Stückchen später. Ich weiß, dass auf jeden Fall sowas wie Killzone war am Start als Release-Titel. Ich glaube Call of Duty Ghosts oder vielleicht ein bisschen später. Motherfucking Ghosts.
Genau, daran habe ich gedacht.
Ne? Naja, jedenfalls 2-3 Wochen habe ich dann tagtäglich gesucht und die dann irgendwann mal durch einen Kumpel, der hat gesagt, ey, hier, pass mal auf, Mediamarkt hat irgendwo welche auf Lager, die kannst du dir ja von jedem Mediamarkt zum anderen Mediamarkt schicken lassen. Und dann habe ich tatsächlich eine bekommen, hatte aber keine Games so ungefähr. Es hat sich nicht gelohnt, aber ich habe zumindest die Konsole gehabt. Bei der PS5 war es diesmal so, ihr wisst ja alle, die war nicht verfügbar. Ich habe mir am Release-Tag, beziehungsweise als man die bestellen konnte, habe ich mir auf mehreren Seiten gleichzeitig versucht, eine zu bestellen. Habe dann sogar insgesamt 2 Stück bekommen. Eine an einen Kumpel verkauft, zum Normalpreis, keine Frage. Und hab die dann auch gehabt und war glücklich mit der Entscheidung, weil ich einfach das nicht ertragen hätte, so lange zu warten, bis die PS5 mal irgendwie endlich kaufbar war. Ne? Das ist schon eine Katastrophe gewesen.
Zurück zum Thema vielleicht, 2013.
Nee, das war 2013 für mich Thema. Also ich bitte dich, Entschuldigung, dass ich über meine Vergangenheit rede. Ich dachte, wir reden hier über diese Dinge.
Ja, wir haben 2013 natürlich angefangen, durch die gehobene Qualität auch sehr viele geile Stories mitzubekommen. Vorher war das vielleicht bei klassischen Spielen oder älteren Spielen sehr vielen Schreibformen und Lesformen waren trotzdem sehr gute Stories. Dieses Jahr haben wir verspürt, dass es wirklich wie in Filmen ist. Wir haben richtig packende Stories, richtig packende Charaktere, womit wir uns verbunden fühlen. Und das merkt man sehr, sehr stark. Auch qualitätstechnisch, dass es angezogen wurde. Das ist ja nochmal Vorbereitung auf PS4, aber nochmal alles aus den alten Konsolen rausholen. Ne?
Mhm. Was wir auch hatten, war zu der Zeit PS4 und Xbox One mit diesem Online-Zwang. Das war ja nachher irgendwie alles mit dem Internet verbunden. Auf einmal musste man sich auch mit dem Internet verbinden, um überhaupt die Spiele auch offline spielen zu können.
Ja.
Großes Fragezeichen bei den ganzen Gamern gewesen. Wofür brauche ich das? Was ist, wenn ich unterwegs sein möchte, wenn ich kein Internet habe, im Hotel oder wo auch immer? Ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen in Verbindung steht mit den ganzen Spielen, die da auch rauskamen. Ganz groß ist ja Diablo 3 oder auch GTA Online, die so ein bisschen dieses MMO-Prinzip in Light gemacht haben mit dem Begriff Game as a Service.
Genau.
Also diese Service-Games, die sehr, sehr lange dich an Boot halten möchten für irgendwelche Abo-Modelle oder sonst irgendwas. Es gibt ja ganz verschiedene Versionen davon.
Skins,
ja. Das ist ja schon, wie ich gerade gesagt habe, so MMO-RPG abgespeckt, nicht immer als MMO, andere Genres. Ob das zusammenhängt damit, kann ich nicht sagen.
Aber das ist ein Punkt, der hat sich ja bis heute durchgezogen. Also was man sieht, versuch mal heute noch eines von den, sag ich mal, AAA-Titeln als Couch-Koop zu zocken. Das geht einfach nicht mehr. Sowas wie Splitscreen oder so, da ging die Zeit los, wo sowas aufgehört hat.
Ja.
Jeder hatte vernünftige Internetverbindung zu Hause. Internet war Standard geworden. Smartphones, sowas überall immer online. Und das haben die in die Games etabliert. Und finde ich ein bisschen schade, weil viele Games auch damals, wo du eher von nebeneinander hingesetzt hast, per Splitscreen gezockt hast, das gab's danach so gut wie gar nicht mehr. Ne? Mhm. Klar hast du die Standarddinger, so ein FIFA oder sowas gehabt, wo du es noch hattest, aber es wird immer weniger. Und was man jetzt heutzutage aber merkt, langsam kommt das wieder zurück. Man hat explizit Games, wo du dieses Couch-Koop machen musst. Ne? Wenn wir gucken, solche Games wie It Takes Two oder so, die extra dafür auch abgestimmt sind, weil die einfach genau das wieder zurückholen wollen.
Ich erinnere an das Spiel Slit Fiction.
Das hört sich irgendwie pervers an. Und ich finde das auch ganz cool, dass sowas wieder ein bisschen mehr zurückkommt und ich hoffe, das wird auch wieder um einiges mehr, weil mir fehlt dieses Couch-Koop extrem.
Man vermisst das, ne?
Ja.
Voll. Ich fand aber trotz alledem, durch die neuen Konsolen hat sich echt einiges verändert, wie ihr gesagt habt, Online-Zwang und so weiter, was heutzutage kompletter Standard ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist eine andere Diskussion, die kann man dann wann anders führen. Aber sowas wie zum Beispiel Cloud-Speicher, digitale Distribution, haben wir schon drüber geredet, finden wir an sich jetzt nicht so geil, wenn du nur Sachen nur noch online kaufen kannst, aber es hat halt alles Vor- und Nachteile. Aber Cloud-Speicher zum Beispiel ist ja mega, ne? Speicherdaten oder sonstiges natürlich einfach eben hochzuladen, nicht mehr das Problem zu haben, dass du irgendwie Speicherstände auf der Konsole oder noch schlimmer auf irgendeinem Speichermedium hast, ist halt einfach komplett outdated, das gab es da nicht mehr. Dann erinnere ich mich aber auch an so Features, die du auf einem Second Screen hattest oder halt auf einem Second Screen auf deinem Handy oder sowas, diese Companion-Apps. Ne? Mhm. Speziell zum Beispiel, darüber reden wir heute auch noch.
Helders 2.
Hat das auch sowas?
Ja, klar.
Ja?
nicht offiziell von dem Entwickler, nicht von Arrowhead, aber es gibt so einen War-Monitor, sage ich mal, wo du sehen kannst, wo gerade die meisten Aliens angreifen.
Na, aber zum Beispiel, wie gesagt, wir reden auch noch darüber, Assassin's Creed Black Flag, das hatte auch so ein Ding. Und das fand ich geil, weil du einfach irgendwie so nebenbei hattest so ein Minigame, da konntest du so Flotten wegschicken und sowas, hast ein bisschen Loot bekommen.
Das hast du ja auch bei WoW gehabt, mit den Rüstungen, die du wechseln konntest und so.
Ja, ja, genau, sowas, ne? Also ist schon irgendwie nice, finde ich ein bisschen schade, dass sowas nicht mehr vorherrscht.
Final Fantasy hatte das auch?
14, ja, 14, hatte sowas auch, genau. Ja.
Ich finde das auch extrem schade, gerade jeder Mensch hat heutzutage ein Smartphone, das immer da ist, ne? Jederzeit, überall.
Als ob du irgendwann immer einen Taschenrechner dabei haben wirst.
Ich erinnere mich gerade eben ich erinnere mich immer an Destiny, aber die hatten ja auch Ishtar-Commander.
Ja.
Und das war ja die Guide, die musstest du haben, diese App, weil du da ja auch ganz schnell von
Waffen wechseln konntest.
Genau, Waffen wechseln, du konntest Dinge, glaube ich, direkt aus deinem Tresor in deinen Charakter packen und sowas, obwohl du unterwegs warst und solche
Für
Geschichten.
Loot-Management war das wichtig.
Mega geil, das war schon richtig, richtig nice.
Du konntest sehen, welche Mission du noch nicht gemacht hattest.
Ja, ne, auch so schön irgendwie. Ich meine, die war auch nicht offiziell, das muss man auch sagen. Ja, ja. Ne? Aber da konntest du halt verschiedene Sachen sehen. Das war schon mega.
Echt geil. Also heutzutage ist es auch weniger geworden, kann das sein?
Ja, gefühlt auf jeden Fall, ne? Also, wir haben natürlich immer noch solche WoW-Geschichten, Companion-App, das gibt's ja immer noch, na klar. Aber für neu released Titel ist das sehr, sehr rar und fast gar nicht vorhanden.
Ja. Ne? Vielleicht auch einfach zu teuer, ne? Und, und nicht nachhaltig genug.
So das kann sein. In diesem Jahr wurde auch von Nintendo das Jahr ausgerufen, 30. Geburtstag, Jubiläum besser gesagt, für Luigi.
Ja.
Du bist auch 30 geworden.
Er ist 30 geworden, dementsprechend kamen so ein paar Games mit Luigi im Fokus. Ich erinnere mich, glaube ich, an Super Mario Wii U Luigi Edition oder whatever. Ich weiß es gar nicht mehr, aber so ein paar Sachen kamen daraus. Dann gab es auch so ein
Menschen-Reboot wahrscheinlich oder sowas.
Genau, genau. Ich glaube, ja, ich meine. Und auch vielleicht der zweite Teil auf dem 3DS, meine ich. Bestimmt. Der kam da irgendwie. Und auch so ein Mario und Luigi RPG, wie hießen die nochmal? Sowas wie Partners in Time und sowas, weißt du? Ja,
ich weiß nicht, was das Branding davon war.
Ja, weiß ich gerade auch nicht mehr.
Mario und Luigi und dann Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, die heißen einfach so.
Aber da kam eben so ein bisschen was von dem. Das fand ich auch ganz geil.
Ja, super.
Im selben Jahr verstirbt Tom Leo Clancy Jr., der Schriftsteller und Namensgeber von den berühmten Tom Clancy Games. Und Ubisoft sichert sich natürlich ganz schnell die Rechte für angeblich 20 Millionen Euro, weil es ja französisch aus Frankreich dementsprechend kam. Und ja, das kennen wir immer noch in diesem Jahrhundert, sage ich mal. Tom Clancy's Rainbow Six Siege wird ja auch immer noch neu aufgewertet und werden Sachen mit noch gemacht. Immer noch kompetitiv wird das sehr, sehr viel gespielt.
Splinter Cell ist doch auch von Tom Clancy, oder?
Ja.
Ja.
Ist eine Serie rausgekommen oder kommt noch raus? Auf Netflix?
Das kann sein, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt keinen einzigen Schriftsteller, der so viele namentliche Games hat, ne? Also der hat ja so viel gemacht, wo er seinen Namen hintersteckt. Und eins, was ich mich frage, Ubisoft kommt ja aus Frankreich. Heißt es da nicht Ubisoft?
Ubisoft?
Oder ist Ubisoft
anders? Nee,
aber
gut.
Nee, aber Tom Clancy, der hat ja so viele Franchises, wo sein Name drüber steht, ne? Das ist.
Ich habe das lange Zeit gar nicht gerafft. Ich habe gar nicht verstanden, wer ist dieser Tom Clancy?
Habe ich auch nicht
so verstanden. Überhaupt nicht. Also, warum haben wir Tom Clancy's Rainbow Six. Ubisoft. Ganz früher gab es ja auch SWAT, glaube ich, war das nicht auch? Tom Clancy und solche Geschichten. Ja. Ich habe das alles nicht gebracht. Aber gut, irgendwann hat es dann Sinn gemacht, ne? Und er ist halt eben ein Schreiberling, der sehr viel in diese Richtung eben gemacht hat. So alles so Spionage und alles so ja. Ne, Spezialaufträge, sowas, ne?
Special Agenten. Forces und alles Mögliche.
Genau. Tom Kojima.
Dieses Thema absolut aufgegriffen und Ubisoft hat daraus ein Riesending gemacht. Ne? Natürlich noch zu Lebzeiten von Herr Clancy, da ging es ja schon los, da wurden nicht nur die Rechte sich gesichert, sondern aber auch eine Kooperation gestartet und daraus ist so viel resultiert, das ist unglaublich. Auch verdient, waren immer solide Spiele.
Ja.
Und da Rainbow Six immer noch da ist, kann man nur sehen, wie viel Erfolg das hatte. Ne?
So ist es. Aber zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, das Jahr 2013 war schon echt auch ein prägendes Jahr. Das hat in der Gaming-Welt einiges modernisiert. Es hat emotional einfach neue Standards gesetzt, technologisch und strukturell gerade, was die Konsolen angeht, sind da neue Sachen hinzugekommen, die sich bis heute hintragen. Man hat gemerkt, dass Gamer auf jeden Fall mehr Bedeutung, Verbindung und Wertigkeit in ihren Spielen haben wollten und auch gefordert haben. Also wirklich, du hast gemerkt, Leute haben plötzlich einfach gesagt, wenn sie etwas nicht geil fanden oder so, Mid-Games so ungefähr, wurden nicht mehr gut aufgenommen. Dann hieß es, ja gut, aber das hast du schon gesehen, das hast du schon gemacht, das war alles schon irgendwie schwieriger dort, die Gamer zu überzeugen. Und insgesamt hat dieses Spielejahr einfach echt ein Jahrzehnt eingeläutet an neuen Services, Live-Games, aber auch Indie-Highlights. Dazu werden wir auf jeden Fall alles noch kommen, ne?
Ja, die Spieler waren halt von diesem Standard irgendwann gesättigt und jetzt musste ein bisschen was Neues gebraucht werden.
Absolut.
Und nichtsdestotrotz kommen wir zu unserem ersten Game dieses Jahr, und zwar DMC, Devil May Cry. DMC Devil May Cry, das war, als es rausgekommen ist, für mich ein, hä, Dante hat schwarze Haare, was ist hier los, was passiert hier, okay, sind wir in Prolog oder wo sind wir hier gelandet?
Prolog.
Oder sind wir im keine Ahnung, Neuzeitalter, Epilog, wer weiß das schon?
Proktologe.
Aber es gibt Schwerter, dementsprechend Mittelalter.
Ungefähr die Zeit.
Ja, stimmt, und Knarren, also ja. Passt das mit Mittelalter definitiv.
Ja.
Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, das ist ein tatsächliches Reboot der ganzen Reihe und ist nicht Kanon. Wurde auch danach ganz, ganz schnell bestätigt, dass es das nicht ist, weil viele Leute haben natürlich einen Aufschrei gegeben. Wir haben quasi eine neu erfundene Story direkt nach Devil May Cry 4 war das ja.
Wir hassen Veränderungen.
4 war ja schon draußen, Devil May Cry, und dann kam auf einmal das. Und jetzt haben wir eine neu aufgelegte Story. Virgil ist anders und die Verbindung zwischen Virgil und Dante ist anders.
Viele verstehen sich auf einmal und keiner will Virgil töten, weil Virgil ist und mit Virgil fusioniert und dann Virgil wird.
Spoiler-Alarm, Devil May Cry 5, ne? Aber ja, genau so sieht's aus. Aber gameplay-technisch war das halt Standard. Das war wieder dieses geliebte Ding, wo du einfach nur hacken und slashen konntest und richtig Spaß damit hattest einfach nur. Hase, du hast es bestimmt auch gespielt, oder nicht?
Ja, ich hab's auch gespielt. Ich bin ja auch ein ziemlich Liebhaber der Devil May Cry-Reihe. Hab alle Games gezockt und hab sie alle geliebt. Und war, als ich das angemacht habe, extrem verwundert, was passiert da. Wer ist dieser Kerl? Und wieso nennt er sich wie Dante? Und ich dachte, irgendwann kommt da so dieser Punkt, dass irgendwie, keine Ahnung,
Doppelgänger.
Solid Dante ist oder so, der aus Big Dante entstanden ist und deswegen so versucht zu sein wie Dante. Hat mich total verwirrt erstmal, fand aber das Spiel eigentlich sonst sehr solide. Kommt aber trotzdem.
Ich hab den Gag gecheckt, alles gut.
Wenigstens einer. kommt aber für mich nicht an die anderen Devil May Cry dran, gerade weil es einfach so ein Reboot. Wieso machst du da ein Reboot, wenn die Geschichte immer noch weitergehen kann? Ne? Und wieso machst du ein Reboot von etwas, was einfach schon so genial ist?
Das hat mich optisch so abgeschreckt. Wisst ihr, wie das aussieht? Wie Batman.
Ja.
Das Grafikstil, weiß, dieses düstere mit Cell-Shading so ein bisschen gemischt, leicht, extrem. Ne? Batman. Also wenn die da Batman hinstellen würden oder den Joker, wäre das für mich komplett flüssig.
Ja, bei dem Game muss ich sagen, hatte ich genau dasselbe Gefühl wie bei Prince of Persia, dem Reboot von Prince of Persia, dieser neuere Teil in Anführungszeichen nach dem dritten. Und genau so ein Gefühl hatte ich. Das ist auf einmal ein neuer Prinz, der da ist, ne? Der aber so versucht, wieder alte zu sein. Und das hat einfach nicht gepasst, dann storytechnisch zumindest. Und ich bin froh, dass damit auch nicht weitergemacht wurde. Und dass der fünfte Teil wieder unser geliebter Dante ist dementsprechend und die Story auch weitergeführt wird mit Virgil, der sich mit Virgil kreuzt und wie war das doch?
Ja, Virgil fusioniert und dann Virgil wird, um Virgil zu töten.
Ja, Enrico hat den Durchblick auf jeden Fall.
Aber was auf jeden Fall interessant ist, DMC ist ja auch nicht von Capcom. DMC ist von Ninja Theory gemacht und auch der einzige Teil in der Reihe, der nicht von Capcom ist tatsächlich. Also auch spielerisch, finde ich, merkt man das auf jeden Fall ein gutes Stückchen. Ich weiß aber auch gar nicht, warum die Entscheidung damals getroffen wurde, dieses Spiel überhaupt zu releasen. Also was ist der Background?
Geld.
Ja, aber weiß ich nicht.
Es sieht sehr flüssig aus, das muss man sagen. Auch das Waffensystem mit dem schnellen Wechseln der verschiedenen Waffen, super toll. Aber Ja, wir sagen immer, Gameplay ist King, stimmt schon, aber wenn mich die Grafik so abschreckt, dann habe ich schon ein grundschlechtes Bauchgefühl bei sowas.
Ja, das wirkt vielleicht aber auch heute jetzt rückblickend halt ein bisschen schwieriger. Ich weiß voll, was du meinst. Ich glaube, zur damaligen Zeit fand ich schon stylisch.
Aber es wird ja auch nicht zu Unrecht.
Jahre her jetzt, ne?
Es wird ja nicht zu Unrecht auch kritisiert von den Fans der Reihe, ne?
Das stimmt wohl. Ja, keine Ahnung. Ich finde, vielleicht war die Idee, okay, Ninja Theory macht geile Games in der Richtung und vielleicht geben wir denen mal diese IP. Sehen, was die daraus machen. Ich glaube, die IP wäre grundsätzlich irgendwie geiler bei Platinum Games, ne?
Mhm.
Also die würden da, glaube ich, echt ein krasses Ding draus machen. Aber ey, wer bin ich schon?
Rein logisch könnte ich mir vorstellen, dass Capcom gesagt hat, okay, was machen wir jetzt mit Devil May Cry, ne? Ist es jetzt tot? Haben wir das jetzt abgeschlossen mit dem vierten Teil? Oder was ist jetzt los? Ne? Mhm. Vielleicht erstmal outsourcen, gucken, was ein Reboot bringen würde, wie das angenommen wird und sonstiges. Und wenn nicht, dann haben wir das Hintertürchen, um zu sagen, ja, das haben wir ja gar nicht erstellt, das haben wir ja gar nicht gemacht, das Spiel, wir haben das abgegeben und diesen
Schuld. Waren wir nicht, waren wir nicht.
Devil May Cry 5 machen wir wieder,
Das Problem dabei ist, es sollte kein Resident Evil werden.
Stimmt allerdings.
Das ist so.
Das sollte ein Devil May Cry werden.
Das ist das Problem. Ist das Problem.
Absolut richtig. Kommen wir zur Wertung von DMC Devil May Cry. Und zwar haben wir eine Gesamtwertung von B. Wir fanden es natürlich nicht so toll wie die anderen Teile und deswegen spiegelt sich das natürlich wieder.
Ja, es ist aber noch ein ordentliches Spiel. Also Gameplay ist immer noch gut. Aber ja, Bauchgefühl.
Ja, storytechnisch könnt ihr das Ganze beiseite lassen. Ne? Kann man sich einmal angucken, aber nichts für die Zukunft. bleiben wir im selben Genre, aber im nächsten Spiel. Und zwar Metal Gear Rising Revengeance. Wieder ein Metal Gear.
Yay!
Eine andere Art von Metal Gear. Und zwar spielen wir in diesem Teil Raiden in der Zukunft. Der hat der ist komplett wie beim vierten Teil von Metal Gear schon gesehen, komplett ein Cyborg, in diesem Teil noch mehr. Und wir spielen ihn als heftiger Cyborg-Ninja, der gegen Metal Gears kämpft im Prolog und diese durch die Gegend schmeißt teilweise. Und absolut over the top, absolut gestört. Und wer das Spiel gespielt hat, der weiß genau, was wir meinen. Das geht so ab, oder Hase?
Ich fand das mega. Also ich hab das Game, boah, ich weiß gar nicht, wie oft durchgezockt, 12 Mal oder so.
Viel zu wenig für dich.
Ja, das stimmt, ne? Ich hab das richtig gefeiert. Man muss sagen, es ist halt, steht zwar Metal Gear dran, aber es hat nichts mit Metal Gear zu tun. Ne? Das Einzige, was wirklich mit Metal Gear zu tun hat, ist der Charakter Raiden. Ansonsten ist das einfach nichts, was mit Metal Gear zu tun hat. Ja, okay, und die Metal Gear ist natürlich, ne? Aber ich fand das Game so cool gemacht. Das hat so Bock gemacht, mit Raiden da rumzulaufen. Du hattest auch diesen freien Slash-Modus, wo du dann mit deinem Stick genau in die Winkel und so, wie du mit deinem Schwert hauen kannst, dann angeben konntest. Du konntest fast alles zerschneiden.
Stimmt, das war auch werbetechnisch ein ganz großes Ding, ne? Als das Spiel vorgestellt wurde, weißt du noch, da haben die Developer ein Video vorgestellt, wo einer da gezockt hat und dann hatten die so einen Tisch aufgebaut in so einer Trainings-Area quasi mit Wassermelonen.
Ja,
und so,
guck, ja, wo auf dem Markt war.
So. Ja, genau.
Wo die so komplett richtig schön einzeln gesliced haben, wo du denkst, okay, habe ich in Gaming so noch nie gesehen. Holy fuck, das war damals geil. Schon krass.
Der Einzige, der es geschafft hat, war Fruit Ninja vorher, aber sonst überhaupt nicht. Was man aber sagen muss, storytechnisch, wie Arthur schon gesagt hat, spielt in der Zukunft, man sieht wenig auch storytechnisch oder von den Charakteren von den wirklichen Metal Gear-Teilen vorher. Das ist eigentlich schon, es könnte auch ein ganz anderes Spiel sein. Das Einzige wirklich, was mit Metal Gear zu tun hat, war einfach der Charakter Raiden.
Aber auch da wieder, man sieht's, spielen nicht original von Konami, sondern Platinum Games. Ja. Und Platinum Games hat einen geilen Slasher gemacht. Also das ist das, was die können, ne?
Ja, Bayonetta. Auf jeden Fall.
Und was haben sie denn noch gemacht? Weiß ich gerade gar nicht. Nier Automata und sowas, ne?
Aber das sollte das ein Resident Evil werden?
Vermutlich ja, weil es gut
ist. Ganz sicher. Das haben die auch bei Metal Gear Zombie schon versucht, Resident Evil zu machen.
Aber es hat dir auch mega viel Spaß gemacht, Hase, das Spiel so oft durchzuspielen, weil ich glaube, du hast ja immer wieder irgendwas bekommen, wenn du das gemacht hast.
Genau,
ne?
Genau. Es gab mehrere Schwierigkeitsmodi, die du hattest und du hast nach jedem Lauf, je nachdem, wenn du bestimmte Sachen geschafft hast, in einer bestimmten Zeit das Spiel durchspielen oder einen bestimmten Schwierigkeitsmodi hast du Gegenstände gekriegt oder Waffen gekriegt, neue Schwerter oder solche Boni, dass du irgendwie, es gab so ab so einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel so einen Rage-Modus oder so, dass du den immer nutzen kannst. Mhm. Und die haben dir natürlich dann geholfen, andere Quests, sage ich mal, das sind immer so Overlay-Quests, sage ich mal, die über das ganze, über den ganzen Spiel Durchlauf gingen, die dann auch zu schaffen, um wieder neue Sachen freizuschalten. Mhm. Und dann gab es halt irgendwie, schaffe den Hard-Modus und spiele das Spiel in 5 Stunden durch oder solche Sachen. Mhm. Und das hat mich dann richtig getriggert, das auch zu machen, weil dann hast du im Hard-Modus, wo die Gegner dich fast in einem Schlag killen können, aber du weißt, wenn ich das jetzt schaffe, kriege ich das krasseste Schwert überhaupt so. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was bei welcher Quest rauskam, aber das hat einen richtig getriggert, das Spiel wieder und wieder durchzuspielen. Das erste Mal hast du es wirklich nur storytechnisch durchgespielt, um die Story zu verstehen und danach einfach nur, ich will diesen Gegenstand freischalten, ich will diesen Gegenstand freischalten, damit ich einfach OP werde. Und das hat so Bock gemacht.
Was ich so geil fand, Metal Gears sind ja schon voll die krassen Kriegsmaschinen. Das sind voll die heftigen Waffen. Die werden dir in Metal Gear eben gezeigt als eine übelste Bedrohung, die sie auch sind.
Ja.
Und Raiden läuft hier durch die Gegend und zerschnetzelt die im Alleingang wie nichts anderes. Ich erinnere mich an dieses komische, ich weiß nicht, war das ein T-Rex oder irgendwie so ein Tentakelvieh, something, something. Und Raiden springt auf das drauf und schlitzt und macht Arme ab und dies und jenes und denkst dir, holy fuck, Mann.
Das war einer der ersten Bosse, den du meinst, dieses Tentakelvieh.
Ja, genau.
Und wir haben ja den Endboss, der ist, der, ich dachte als erstes, als ich den gesehen habe, das ist Vamp von Metal Gear 2.
Oh, echt?
Dachte ich erstmal, weil der auch diese lange Haare hatte und so ein bisschen den Stil vom Vamp hatte. War es ja aber nicht, das war ja ein ganz neuer Charakter.
Der letzte Boss? Ach, du meinst Sam?
Ja, genau.
Nein, Sam. Nein, das war ja nicht der letzte Boss. Neil Armstrong war der letzte Boss.
Der Fahrradfahrer?
Stimmt. Hieß gar nicht, Neil? In der Wüste.
Stimmt, danach
in der Wüste kam
die,
Sam.
Ja, true, die haben sich dann noch getroffen, true.
Genau, und da dachte ich erstmal, das ist Vamp, als die haben sich ja einmal auf den Zug getroffen.
Nein, Alter, warte. Nein, Sam, das war vor dem Fight. Sam und er haben sich getroffen, Sam war die letzte Bastion zu Neil Armstrong, die haben sich in der Wüste getroffen und dann ist er zu Neil Armstrong gegangen.
Stimmt.
Ja, Mann.
Vorletzte Boss. Aber da, wo ich drauf hinaus wollte, Sam und Raiden haben dann ja auf dem Zug gekämpft, das war doch irgendwo relativ am Anfang des Games und da hat Sam Raiden ja voll kaputt gemacht. Und danach hat er ja einen neuen Anzug gekriegt und wurde noch stärker. Und dann kam irgendwann dieser Rage-Modus und er wurde noch stärker. Und ich fand das so geil. Allein schon
diese Cutscene mit dem Rage-Modus, das war ja gegen diesen roten Kunai-Boss, ne?
Ja, genau.
Der hat ja Raiden gefangen genommen quasi und ein bisschen zerstochen und alles. Und dann hast du wirklich gemerkt, weil früher Raiden war ein Kindersoldat von seiner, war komplett ausgebildet und als Kind musste er schon Leute umbringen, ja, und alles Mögliche wurde dazu gezwungen. Und da hatte er den Nickname Jack the Ripper, also sein eigentlicher Name ist Jack. Und als Kind hatte der den Nickname Jack the Ripper und dann diese Cutscene, wo der da ein paar Mal abgestochen wird und durch diesen Schmerz aktiviert das dann quasi diesen Rage-Modus, ne? Und dann sagt er, Jack is back! Und dann schnetzelt so er wieder alles weg, ne? Rapper sollte er werden.
Jab the Rapper. Jab the Rapper.
Jack the Rapper. Rage-Modus.
Muss es doch geben, den Namen, oder? Es gibt doch safe einen Jack the Rapper. Muss.
Eigentlich schon, ne?
Muss.
Cruising alles down the street, Mars 6V. Und zwar Metal Gear Rising. Kein Wunder, das ist ein Spiel, welches uns beeindruckt hat und uns richtig viel Spaß gemacht hat. Deswegen von uns ein S. Dann kommen wir zum Ende einer Trilogie und zwar Crysis 3. Der Titel, der noch weitere PCs zerstört hat, noch mehr Grafikkarten sind in Flammen aufgegangen wegen diesen Titels, aber wahrscheinlich nicht so viele wie durch den ersten Teil. Und wir haben hier wieder das Ende einer Trilogie und wieder so gute Systeme, so grafisch einfach schön. Das wurde ja wieder bei Crysis beworben, dass es richtig schön aussieht wieder, Grafik in Anspruch nimmt. Und Johnny, hast du den Teil gezockt?
Ja, aber gar nicht mal so viel, muss ich gestehen. Was bei mir in Erinnerung geblieben ist, ist einmal, dass du jetzt einen richtig geilen Bogen hattest. Das fand ich auch relativ neu in so einem Game. Das war so ein Hightech-Bogen, der war cool. Und du hattest natürlich, wie kann es anders sein, noch mehr Erweiterungen mit deinem Nano-Suit, sodass du wirklich krasse Dinge machen konntest. Und ansonsten muss ich sagen, hat mir aber der Spielablauf nicht so sehr gefallen. Also für mich war das schon sehr stark linear, hatte ich das Gefühl. Beziehungsweise ich habe den Ablauf sehr stark gemerkt. Dieses, okay, du hast jetzt hier ein Shootout, dann hast du eine ruhigere Szene, dann hast du wieder ein Shootout, du kommst in eine größere Area, du weißt, du hast ein Shootout. Das war so ein bisschen, ich glaube, da hatte ich einfach schon genug von dieser Formel und auch genug von Crysis. Was für mich dann noch weiter in Erinnerung geblieben ist, war, dass, glaube ich, zur relativ gleichen Zeit oder ein bisschen später, ich bin mir nicht ganz sicher, kam der Multiplayer von Crysis. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. War irgendwas? Habe ich vergessen. Den fand ich geil.
Der kam aber nicht so gut an in der Community.
Nee, der kam gar nicht gut an.
Viel geworden.
Genau, aber ich fand den schon ganz witzig. So, das war mein größtes Erlebnis mit Crysis in der Richtung, sage ich mal. Ne?
Ich finde, Crysis steht ja so für Stealth, für Action, für Hightech. Ja, mit dem Nanosuit und den Waffen, die du ja immer hattest. Und da, jetzt mit dem dritten Teil, haben die es irgendwie verpennt. Grafisch sieht es geil aus, aber Gameplay, muss ich dir zustimmen, haben die da voll verschlafen. Das ist immer noch oldschool. Andererseits finde ich es sehr interessant, dass die den Bogen da reinbringen. Eine Waffe, die eigentlich ja sehr rustikal auch ist, sehr einfach gestrickt ist, die dann aber so Hightech-mäßig darstellen mit den ganzen Fähigkeiten, hat so einen schönen Spagat für mich dargestellt. Es sieht optisch schön aus. Ich denke, die Formel Crysis ist auch immer noch da drinne. Aber diesen modernen Absprung, den haben die verpasst.
Ja, die haben irgendwie
veraltet alles, ne?
Die haben irgendwie versucht, Crysis 3 so, oder den Hauptcharakter, dementsprechend dich, so als Predator darzustellen. So als jemand, der durch die Gegend schleicht und Leute abmurkst und so, ne? So eine richtig krasse, gefährliche Entität. So.
Und ja, Thermal Vision hat und alles mögliche.
Genau.
Solche Gadgets quasi, die zukunftsbasiert sind.
Genau. Und das war alles drin, aber für mich hat das einfach leider nicht gezündet. Also irgendwie war die Idee war da, aber ich habe es nicht gefühlt. Sagen wir es einfach so.
Der größte Punkt ist ja auch, als Crysis 1 rauskam, das war ja so eine Neuerung. Das war einfach so ein Boom. Das kennen wir nicht, das hatten wir noch nicht. Was ist das? Krass.
Ja.
Crysis 3 war einfach nur, ich habe Crysis 1 genommen, eine neue Geschichte da ein bisschen dazu geschrieben, dass es weitergeht und dann ein, zwei Features hinzu. Kannst du in anderen Spielen einfach freischalten, indem du eine Nebenquest machst, so nach dem Motto. Und das fand ich so, musste das sein? Also, es hat Bock gemacht, ich habe es gerne gespielt, ich habe es auch durchgespielt, ja. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, dass dieser Teil auch noch rausgekommen ist.
Die waren nicht innovativ, ne? Und das ist ja nicht schlimm, Spiele müssen nicht zwangsläufig innovativ sein, aber auch da merken wir es, unser Standard heute ist einfach ein ganz anderer. Und damals hat es eben, wie gesagt, angefangen. Gamer sagen langsam, ey, aber das habe ich schon gehabt. Ja. Das war schon das. Macht mal was Neues so ungefähr. Und da sind wir in den Anfangszügen so.
Es kann so schön sein, wie es will, wenn ich keinen Mehrwert dadurch habe. Ne? Wozu brauche ich das dann dementsprechend? Und das hat man hier gemerkt. Und ich glaube, seit Crysis 1 haben wir ja auch des Öfteren drüber geredet, über die Systemvoraussetzungen für diese Spiele. Und das war auch eine Art Statussymbol, wenn du Crysis zocken konntest.
Wenn du Crysis konntest.
War was schon
da sind wir auch einfach bei Beyblade.
Nicht schlecht, das. Es sollte hier keinen Bogen geben, sondern ein Beyblade, stimmt, haben.
Das wäre krass.
Super.
Stealth Beyblade.
Wie kommt das Stealthy? Wie?
Ja, weil Crysis ist ja auch Stealth.
Ja, aber wie kommt ein Beyblade Stealth an?
Ja, das ist halt, man nennt dieses Beyblade Solid Snake und steckt es in einen Karton. Fertig, Stealth.
Oder Wäschekorb.
Nee, da ist Mutti dann böse.
Ja, die Wäschekörbe gehen kaputt.
Gesehen,
habe ich schon getestet, kann ich nicht empfehlen. Und zwar deswegen, weil uns der dritte Teil nicht so gut gefallen hat, nur optisch, gab es ein B von uns. Das nächste Spiel, und zwar wieder im selben Genre, Metro Last Light. Und zwar haben wir einen storybasierten Ego-Shooter, der Täusche ich mich oder ist es auch der dritte Teil der Reihe?
Das ist eine gute Frage. Das
der zweite oder dritte Teil?
Ich glaube, hieß der dritte nicht Exodus?
Ach, aber, kann sein.
Aber ganz sicher bin ich mir gerade ehrlich gesagt auch nicht.
Ich glaube, der dritte ist doch der jetzt vor kurzem noch gekommen ist, oder nicht?
Oh, stimmt, kann sein.
Metro, dann kam Metro Last Night, dann kam Metro Redux. Das ist ein Remake zu Metro 2033.
Ja.
Und Metro Last Night, also zusammengefasst. Und danach kam Metro Exodus. Und danach kam Metro Awakening.
Ja, siehst du.
Ich habe gerade Google gefragt.
So viele. Aber wo wir Metro jetzt ansprechen, mir fehlt noch ein, dass wir den nächsten Gast einladen könnten in unseren Podcast, und zwar Aldo.
Ja.
Und über Metro reden können. Weil der hat den Durchblick in diesen Games und storytechnisch sagt er, Mann, ich habe schon lange nicht mehr, beziehungsweise diese Story hat mich so gefasst, dass ich andere Spiele, besonders im Ego-Shooter-Bereich, nicht so wahrnehmen kann wie Metro.
Verstehe ich, weil wenn du erstmal eine gute Geschichte als Background hast, dann lässt du dich natürlich nicht so einfach von normaler Kost irgendwo abholen, ne? Und das ist bei Metro nun mal der Fall. Ich persönlich sag's einfach schon mal direkt, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe nur ein paar Spiele mal so angespielt. Was ich weiß, ist aber, dass das Spiel auf jeden Fall auf einer Buchreihe auch basiert und dementsprechend dort einfach genug Fleisch hat. Und
genug Munition ebenfalls.
Genug Munition im Kaliber. Was? In der Knarre. Und deswegen, ich hätte voll Bock, Aldo einzuladen, auf jeden Fall, können wir gerne mal machen. Ey. Die Reihe sich mal aufschlüsseln und gucken, was da so abgeht, da darf er uns gerne Rede und Antwort stehen.
Das wäre sehr interessant.
Ich hoffe, Aldo ist nicht böse, wenn ich jetzt sage, die Story finde ich genial, geil, macht richtig Spaß, das Ambiente mit dem Licht und den ganzen Effekten in diesen düsteren, dunklen Gegenden, in die du ständig bist, super geil gemacht. Aber je nachdem, welchen Teil man spielt, fand ich die Steuerung echt sperrig und die KI nicht immer so gut.
Wie habt ihr das gefunden? Da bin ich bei dir. Ich habe Metro auch alle Teile gezockt und ich muss sagen, ich habe von denen keins durchgezockt, weil mich das ganze Gameplay und so einfach irgendwie runtergezogen hat. Es war, die ersten Stunden haben richtig Bock gemacht und ich war dann irgendwann einfach genervt und das hat mir nicht mehr den Spaß gebracht. Story, ja, kann sein, dass sie mega geil ist, habe ich auch dann leider nicht richtig mitbekommen, weil ich nie zu Ende gezockt habe. Aber das Spiel hat mir was gefehlt. Also
dadurch, dass das so an die Story gebunden ist, hattest du auch immer, du wurdest stark geführt. Wie bei Pen Paper gibt's ja ganz oft die Kritik, okay, du hast keine Freiheiten, machen, was du willst, weil die Story halt irgendwo hingehen muss. Du musst ja irgendwo nachher hinkommen, damit da wieder der nächste Plot passiert. Und das Gefühl hast du hier auch, obwohl die Story gut ist, dass du immer diesen geraden Weg, diesen Schlauch hattest, dass du dorthin gehen musst, damit diese Videosequenz passieren kann.
Aber ich mag das Setting so sehr.
Ja. Ne?
Dieses Abgefuckte, dieses Überlebenskampf-Survival-Ding, wo du dir Sachen zusammensuchen musst, um wirklich dir daraus was zusammenzubauen und Medikamente für verschiedene kaputte Sachen und sowas. Ich feier sowas so hart. Ne? Es kommt ja einfach so stark aus im Endeffekt dann auch bei Tarkov raus. Ne? Tarkov ist ja eine krasse, oder hat krass Inspiration genommen aus Metro und aus
Stalker.
Und das ist so stark. Mich holt das voll ab, rein vom Setting her.
Ja, du kannst quasi Metro nicht erwähnen, ohne Stalker zu nennen. Das ist ja in gleicher Relation, sag ich mal. Das, was du bei Crysis schon gesagt hast, Johnny, ist dieses Repetitive dann. Ne? Du hast einen Ballerabschnitt, du hast einen Storyabschnitt, du hast ein paar Gänge, sag ich mal. Ne? Ein bisschen Atmosphäre, bisschen Faunen und Floren und alles Mögliche. Und,
Grüße gehen raus.
Und dann kommst du aber wieder zum Geballer. Und das ist aber, würde ich sagen, das ist das Problem von Ego-Shootern, storybasierten Ego-Shootern. Und das hast du halt immer, dieses, was mich auch immer stört, du hast keine Variation. Was du ausnehmen kannst, ist vielleicht Far Cry, Open World. Und du hast Fähigkeiten, du hast Level und alles Mögliche, dass da so ein bisschen Variation drin ist. Aber Metro ist nicht dafür gedacht und scheint mit anderen Sachen, zum Beispiel die Kreaturen, die dort sich befinden, wogegen du kämpfst. Und das ist schon was Besonderes, würde ich behaupten.
Definitiv. Ich finde die Reihe auch sehr geil. Ich finde es schade, dass ich da noch nie so wirklich reingekommen bin. Aber ich feiere es wirklich sehr. Das ist schon, ach, ich mag diese Settings einfach so sehr, ey. Das hat für mich, klar kannst du es auch irgendwie vergleichen mit so einem Fallout so ein bisschen, aber Fallout ist mir dann wieder zu groß und zu offen, sag ich mal ganz doof. Ich mag ja eher diese geführten Geschichten, dass du kleinere Areale hast, wo du aber schon so ein bisschen offen rumlaufen kannst und erkunden kannst. Und das bietet das ja komplett, ne? Naja.
Definitiv. Und somit kommen wir auch zur Bewertung von Metro Last Light. Und zwar hat es von uns ein B bekommen. Der nächste Titel auf der Liste, The Last of Us Part 1. Was ein geiles Spiel. Bis heute denke ich, dass es vom Opening, vom Intro, wie das Spiel beginnt, eines der geilsten Spiele überhaupt. Das ist so ein Impact. Wir sehen einen Zusammenbruch der Gesellschaft durch diese Infektion, dann dementsprechend die Pilzinfektion. Und wir sehen Menschen laufen, alles brennt und starten dort schon als Noel, der versucht, seine Familie zu beschützen.
Joel.
Was habe ich denn gesagt?
Noel.
Ist dasselbe, nur anders.
Das ist ein Bruder.
Ja, das ist genau. Einmal die Verneinung und die einmal die Verjahrung. Wie heißt das?
Joel. Spoiler-Alarm, er hat nicht geschafft, seine Familie zu retten, deswegen ein Noel.
Wie Yarp und Narp.
Es ist aber auch krass. Also, ich glaube, gerade bis dahin kannte ich kein Spiel, das so filmisch und spielerisch gleichzeitig eine Geschichte erzählt hat wie dieses Spiel. Und ich saß da und hatte in jeder Sekunde dieses Spiels Gänsehaut und hab gedacht, bitte hör niemals auf.
Ja, ich kann mich doch ganz gut erinnern, ihr hattet das alle schon gespielt und kanntet das schon. Und dann irgendwann in der alten WG hatte ich halt gesagt, kenne ich gar nicht, noch nie gespielt, noch nie Berührungspunkt damit gehabt. Und Johnny hat mich mehr oder weniger gezwungen. Und ich fand es so genial. Du hast ja auch viele Möglichkeiten, durch diese Passagen zu gehen. Das ist ja so ein bisschen Uncharted-mäßig auch angehaucht, vom Gameplay zumindest. Und ich habe das Spiel ja nachher, das werde ich niemals vergessen, mit dem Backstein zu Ende gespielt. Ich habe keinen Gegner getötet.
Backstein-Main.
Nichts anderes gemacht. Ich habe immer alle Leute mit dem Backstein abgeworfen, dann sind die betäubt gewesen, dann konntest du durch die Maps durchgehen.
Backstein geskillt.
Und ressourcensparend auf jeden Fall.
Ich habe es niemals vergessen, dass das möglich war, abgesehen vom letzten Boss.
Der letzte, du meinst nicht den letzten Boss, du meinst den Doktor.
Den Arzt.
Der letzte Boss.
Das Spiel ist ja schon ein bisschen her, ne? Deswegen spoilere ich hier mal. Am Ende hast du die Möglichkeit, einen Arzt zu erschießen oder nicht zu erschießen. Je nachdem geht das Spiel zu Ende. Du musst ihn im Endeffekt so oder so erschießen. Und ich dachte, nö, ich habe das ganze Spiel jetzt mit Backstein durchgespielt. Jetzt werfe ich den auch einen Backstein gegen den Kopf.
Hat nichts
gemacht. Habe ich gemacht und der ist einfach abgeprallt.
Unverwundbar.
Und ich saß da so mit Pikachu-Face so. Dachte mir, what the fuck? Warum? Warum haben die das nicht programmiert?
Gott.
Aber dann im zweiten Teil weiß man ja, warum das nicht einprogrammiert worden ist, weil sonst hätte es keinen Sinn mehr gemacht. Das Witzige ist, es gab danach, ich weiß nicht, ob es ein DLC war oder so eine Definitive Edition oder sonst irgendwas. Und da gab es ein Achievement dafür, wenn man das mit Backstein durchgespielt hat.
Ja, das war das war das Remaster.
Irgendwie sowas. Ja. Da gab es ja 10 Remaster.
Ja.
Stimmt, das ist ja kurz darauf rausgekommen, das Remaster quasi, ne?
Ja, und ich fand es sehr schade. Also, ich habe die Version nicht gespielt. Ich hätte das Achievement gerne gehabt. Alleine dafür das Spiel einen großen Platz in meinem Herzen, was die nachher alles da ausschlachten mit dem Remaster, das irgendwie ein Jahr später wieder rauskommt und auch beim zweiten Teil dann die Definitive Edition und so weiter und so weiter und so weiter, alles Quatsch. Wunderschöne Geschichte, wunderschöne Reise. Wenn ihr euch dafür interessiert, guckt auch gerne mal die Serie von HBO. Mhm. Ich meine, die ist von HBO?
Ja.
The Last of Us Serie. Mhm. Erste Staffel, genial. Zweite habe ich noch nicht gesehen, soll ein bisschen kontrovers sein, habe ich gehört.
Teilweise schwierig, wenn wir ganz kurz abdriften in die Serie. Erste Staffel, genial, so wie du sagst, 1:1 die Geschichte des ersten Spiels quasi. Und perfekt. Teilweise 1:1 Szenen nachgemacht. So geil. Zweite Staffel, da sind teilweise Veränderungen drin, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann und teilweise Szenen, wo ich sage, schauspielerisch hat das nicht so gut funktioniert. Ich habe es ja noch nicht durchgesehen, dementsprechend ist das noch keine finale Wertung, aber die erste Staffel absolut empfehlenswert. Ne?
Da gab es ja viel Hate der Schauspielerin gegenüber, die Ellie spielt.
Mhm. Ja.
Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich habe die Serie leider noch nicht gezockt.
Noch nicht auf YouTube durchgeguckt.
Ich sag mal so, ich habe den Hate auch nicht verstanden, gerade weil auch in der ersten Staffel schon gesagt wurde, was für eine Scheiße so ungefähr. Habe ich nicht gesehen, war Quatsch für mich. In der zweiten Staffel schauspieltechnisch muss ich sagen,
okay.
Nee, schwierig, ganz schwierig. Es gibt da Szenen, wo ich sage, das hat mit ihr nicht gut funktioniert. So einfach.
Ich gucke mir jetzt demnächst an. Ich habe jetzt Wow und dann schaue ich mir das mal an.
Nichtsdestotrotz, das Spiel, heftig geiles Ding. Also klar, gameplay-technisch hat das jetzt nichts super krass neu gemacht, aber es hat gut funktioniert.
Durch die Verbindung zwischen diesen beiden Charakteren, die sich erstmal gar nicht kannten und wie das dann über die Reise aufgebaut ist. Also am Ende, wir haben ja die Geburtstagsfolge gehabt, ne? Da hatten wir eine Frage, der meistgehasste Charakter sozusagen, den man haben kann. Der Arzt für mich jetzt, kann ich jetzt sagen. Jetzt ist es für mich wieder rausgekommen. Jetzt
nur wegen dem Backstein.
Jetzt, ja, nee, nicht wegen dem Backstein, sondern was er mit Ellie dann halt machen will, wo es dann nachher rauskommt. Du hast halt schon Vatergefühle so aufgebaut.
Ja, gut, aber das ist ja das Geile an The Last of Us. Jeder Charakter hat ja eine gewisse Motivation.
Ja.
Und die Motivation von dem Arzt zu sagen, hey, wir werden jetzt nicht komplett spoilern oder da reingehen, aber seine Motivation ist ja genauso klar und sinnig wie quasi jede andere Motivation von jedem anderen Charakter in dieser Welt. Und man versteht es ja. Man versteht aber auch die Entscheidung von Joel am Ende, wozu es dann kommt, weil, wie du sagst, man hat Vatergefühle plötzlich so ungefähr. Oder du hast halt irgendwie wirklich das Gefühl, nein, ich kann das nicht übers Herz bringen, das durchzuziehen, wofür wir hier eigentlich das ganze Spiel über auf dem Weg waren. So. Das funktioniert nicht, ne? Und mit der ganzen Backstory von Joel und warum er dann Ellie so aufnimmt und wie er dann zu ihr steht und keine Ahnung was, das ist so unglaublich gut geschriebenes Storytelling und Charakterdevelopment, das ist jenseits von Gut und Böse, also wirklich krass. Wirklich
wundervoll, ne? Das hundertprozentig. Dann kommen wir aber auch zu dem Gameplay-Aspekt. Und zwar fand ich cool dieses postapokalyptische Design, dieses Setting, verbunden natürlich, was du immer bei postapokalyptisch hast, das Craften. Und da haben die das sehr, sehr gut gemacht tatsächlich, weil du natürlich vorgefertigte Sachen hattest, so wie Stachelfallen, Granaten und keine Ahnung was. Aber das hat so Spaß gemacht, die Sachen zu sammeln und das zu craften und diese aber auch dementsprechend einzusetzen. Das ist ja nicht nur der Backstein, Enrico, sondern auch viele andere Sachen, die man auf so viele verschiedene Sachen verwenden kann.
Alles zweitrangig.
Ich fand aber auch gut, dass diese Sachen nicht zu kleinteilig waren. Also es war ja schon so, dass du Sachen finden musstest, um Sachen auch herstellen zu können. Aber das war relativ simpel. Du hattest Alkohol, du hattest irgendwelche Papierschnipsel, du hattest irgendwie Metalle, Holz oder keine Ahnung was. Und basically war es das schon. Viel mehr gab es
da gar nicht. Daraus ist eine Railgun geworden.
Ja, so ungefähr. Aber es war jetzt nicht okay, du brauchst Nägel, du brauchst eine Dose, du brauchst Spray irgendwas. Nee, es war alles noch irgendwie sinnig verpackt, sodass du gerne die Umgebung erkundet hast, weil du natürlich dieses Loot auch brauchtest. Ne? Mhm. Ressourcen war wichtig. Du hattest auch nicht unendlich viel Munition. Du musstest teilweise Gegner auch stehen lassen oder an denen vorbeilaufen, weil du nicht einfach ballern konntest wie ein Blöder. Und deswegen hat das auch immer belohnt, wenn du durch die Gegend liefst und einfach Sachen aufgesammelt hast, ne? Also das war schon, es hat einfach sehr, sehr gut funktioniert, aber man muss ja wirklich kein Genie sein, um zu sagen, naja, es ist jetzt nicht das super innovativste Gameplay oder super abwechslungsreichste. Das muss man ja auch sagen.
Das überhaupt nicht. Aber das, was da einfach stimmig war, es hat alles gepasst. Dieses ganze Crafting-System, dieses ganze Looting-System, das war sehr, wie soll ich sagen, sehr echt. Also es hat sich wirklich, also wenn ich jetzt in der Zombie-Apokalypse wäre und ein kleines Kind von A nach B transportieren müsste, würde ich genau so mir das vorstellen. Ne? Und also das ist ja wirklich, du nimmst die Schublade auseinander und dann liegt da in der Schublade nicht auf einmal, da liegt jetzt eine AK-47, weil ist ja normal, dass eine AK-47 in der Küchenschublade liegt. Nee, das war alles stimmig. Du hast auch wirklich diese Echtheit gefühlt. Und dann mit dieser Story. Du hattest da nicht diese krassen, keine Ahnung, jetzt kommt ein Million Zombie-Horden, du sitzt da mit deiner MG und ballerst da drauf, wie in einigen anderen Spielen. Sondern das hat sich wirklich echt angefühlt. Diese ganze Gameplay hat einfach extrem auch zu der Story gepasst. Und das ganze Ding einfach als eins hat so gut gepasst, weswegen ich dieses Game so geliebt habe.
Es war wirklich absolut stimmig, was in dieser ganzen Welt passiert ist im ersten Teil. Und deswegen, aus diesen Gründen, gab es von uns eine A-Bewertung.
Ich meine, ich habe auch gerade so leichte Flashbacks. Haben wir nicht auch schon mal länger über das Spiel geredet? In irgendeiner Weihnachtstop-Folge, Games, die man spielen kann oder sowas?
Bestimmt, über, als wir über die Serien und so weiter gesprochen haben.
Aber nachdem man so viele Jahre Podcast auf dem Buckel hat, weiß man das natürlich
nicht. Man weiß nicht mehr alles, was man gesagt hat. Das ist wirklich true. Da habe ich heute noch mal drüber nachgedacht, sodass man sich denkt, okay, aber habe ich das schon mal gesagt? Und das habe ich schon mal gesagt? Aber hatten wir das schon mal als Thema? Okay, darüber haben wir schon mal gesprochen. Man kann nicht mehr alles zusammenfassen. Wie damals noch so in den ersten, weiß ich nicht, 30, 40 Folgen wusste man das noch irgendwie. Mittlerweile schwierig.
Das hatte ich, als ich die Steam-Review-Quizzes vorbereitet habe, immer gehabt. Hatten wir das schon oder hatten wir das noch nicht? Ach ja, und S hätte es nur gegeben, wenn man den Arzt am Ende mit Backstein legen könnte.
S wie super.
Wie so viele andere Sachen bekommt auch Last of Us bestimmt irgendwann mal ein Remake. Da gehe ich sehr stark von aus und vielleicht hast du dann Glück.
The First of Us. The First.
Vielleicht sollte man aber nicht direkt das Remake zocken, sondern das Remaster von dem Remake. Darauf warten.
Dann wird es richtig gut.
Mit dem neuen Audio-Design dann.
Genau. Nee, Mann, ich finde einfach auch, um das nochmal abzuschließen, Last of Us hat einfach wirklich einen neuen Standard gesetzt, was solche Games angeht, komplett. Und auch gezeigt, dass du jetzt nicht das heftigste Gameplay brauchst, solange es stimmig und gut funktioniert und du einfach gute Charaktere hast, die einfach sinnig agieren, dann ist alles top.
Was auch krass ist, wir sprechen ja immer über Spiele, wo wir ein Remaster und ein Remake haben wollen. Ist heftig, wie oft ein Spiel remastered oder remaked werden kann.
Ja, und eigentlich braucht es ja keiner in dem Sinne. Ne?
Ist ja fast mehr als Skyrim.
Ja. Aber gut, es ist immer gut, Spiele weiter zugänglich zu haben und, ne?
Das stimmt. Kommen wir aber zu einer Welt, die nicht mehr so stimmig ist, und zwar Saints Row 4. Ein absolutes Chaos. Wir haben ja über Saints Row schon ein paar Mal gesprochen. Und der erste Teil wollte noch ein GTA sein. Der zweite Teil war dann ein bisschen weiter aus der Norm. Spätestens ab dem dritten Teil hat es angefangen, absolut freakig zu werden. Und hier haben wir das Nonplusultra der Freakigkeit und des irrsinnigen GTA-Gameplays. Und zwar haben wir Saints Row 4 mit einem Superhelden-Theme, sag ich mal, wo du Fähigkeiten auf einmal hast, die jenseits von Gut und Böse sind. Ne? Da ist alles wieder mit dabei. Da sind Aliens wieder mit dabei. Da sind Zombies wieder mit dabei. Und was nicht, alles, was man sich vorstellen kann. Also, wer ein Last of Us, ein StarCraft und alles Mögliche gleichzeitig spielen will, spielt Saints Row.
Ich hatte das Spiel komplett durchgezockt. Ich fand das mega witzig. Ist jetzt kein Game, wo ich sage, must play, die Story hat mich gefesselt oder so. Ich fand einfach dieses ganze Gameplay mega witzig. Das war so ein Ding, das machst du einfach an und zockst du einfach.
Ich habe am Ende vom Spiel geheult.
Kann ich verstehen. weil dieses Game ist, wie aus der Saints Row-Reihe, wie du gerade gesagt hast, eigentlich lächerlich, was die da machen. So, also die versuchen irgendwie die Game-Branche ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Aber gerade kurz vorher kamen Games wie Infamous und so raus.
Ja.
Und dieses Game hat einfach in ein GTA Infamous eingebaut.
Stimmt,
dass du dann,
Prototype Infamous, ne?
Ja, genau, dass du dann immer stärker wurdest, du hast deine Fähigkeiten ausgebaut, hast die hochleveln können, dann bist du irgendwann, anstatt mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, geflogen, gelaufen, Wände hochgesprungen. Das war so witzig, das hat so Bock gemacht. Und dann mit diesen richtig dummen Saints Row Humor, wo du dann auch diese geilen, witzigen Missionen nebenbei hattest und so. Das war so geil. Das
allein schon die Animation, Johnny lacht gerade. Und zwar ist der Charakter auf den Boden gefallen und als einfache Aufstehmotivation macht er einen Breakdance-Move mit den Beinen nach oben, so ein Headspin so klein und dann steht er wieder.
Ich hab grad voll den Flashback zum dritten Teil, wo wir drüber gesprochen haben. Da war das genauso. Ich habe mir das Gameplay angeguckt und dachte, what in the holy fuck ist das eigentlich?
Hier, wie heißt nochmal der? Jeff Bezos. Der hat ja diese Rakete hochgeschossen, wo seine Frau mit drin war und dann Katy Perry und sowas da war.
Ja.
Und der sollte ja die Raumkapsel, wenn die gelandet ist, aufmachen. Und er ist in ein Erdloch reingefallen oder reingetreten, ist gestolpert Und als er dann lag, hat er erstmal Liegestütze gemacht und ist dann wieder aufgestanden.
Ich musste gerade drücken. Gut abgelenkt, hat keiner gemerkt.
Ich kenne ja diese Memes aus dem Fitnessstudio.
Voll realistisch.
Ey, ganz ehrlich, für Leute, die, also jeder von uns feiert GTA. Was für uns bei GTA am meisten Spaß macht, ist einfach rumzulaufen und Riot zu gehen. Komplett Scheiße zu bauen. Das ist ja klar. Und das ist, dieses Spiel ist ja genau das in Reinkultur. Und ja, einfach in kompletter Eskalation.
Ja.
Also, ich verstehe den Reiz definitiv.
Aber ich habe das Problem, wir gucken uns ja immer das Gameplay an und ich denke mir, das macht vielleicht für 5 Minuten, vielleicht für eine halbe Stunde Spaß, weil es so chaotisch aussieht und du gar nicht verstehst, um was es geht.
Doch, ich habe es komplett durchgespielt. Ich würde es, glaube ich, wieder durchspielen.
Echt?
Du hast so viele Möglichkeiten. Geil. Du hast auch teilweise Skillungen und sowas, in welche Richtung deine Fähigkeiten gehen, deine Superheldenfähigkeiten und alles Mögliche. Ne? Also das ist nicht nur dieser Aspekt, sondern aber auch die Möglichkeiten an Waffen, die du hast und alles Mögliche. Die sind ja auch nicht normal. Die sind auch ganz schön gestört. Ja, einfach nur.
Die Dubstep-Gun.
Beispiel. Ja. Geil. Und das ist allein schon das Gameplay zu gucken, macht absoluten Spaß, ne? Nichtsdestotrotz, weil es sich nicht nur mal ganz schön ernst nimmt für einen Fun zwischendurch, ist es alles super, hat Saints Row von uns ein B bekommen. Kommen wir zum nächsten Game, und zwar Outlast. Eins der ersten Spiele meiner Erinnerung nach, die richtig darauf abgezielt haben, diesen Horroraspekt reinzubringen. Gefühlt war das für uns, wir haben uns des Öfteren getroffen, haben wir schon ein paar Mal erzählt, und Horrorfilme uns angeguckt und dann jeder nachts dann nach Hause gegangen und am besten und wir haben gehofft, dass wir denselben Nachhauseweg hatten. Und das war Outlast für uns in Spieleform. Wir waren natürlich ein bisschen älter schon, das war dann nicht mehr so schlimm. Nichtsdestotrotz haben wir immer darauf gehofft, dass so ein Game rauskommt, und dann kam Outlast.
Sprich doch bitte für dich selbst, wenn du sagst, es war für dich nicht so schlimm. Für mich war das der reinste Horror. Nee, ich bin nach wie vor auch heute noch ein kleiner Schisser, sag ich ganz ehrlich. Horrorspiele und Filme sind für mich immer noch teilweise schwierig. Aber Outlast, Junge, das Game war für mich so geil. Im Endeffekt ist es ja jetzt auch gameplay-wise nichts super Besonderes. Es ist ganz abwertend gesagt ein Walking Simulator. So mit so ein bisschen, okay, du hast eine Kamera, die du nehmen kannst und dementsprechend wie nennt man das, diese grüne Sicht?
Nachtsicht.
Ist das Nachtsicht?
Nachtsicht, ja.
Hatte die Kamera Nachtsicht? Naja, ja. Gut. Die Geschichte und einfach das ganze Setting, dass du ja in so einer Anstalt bist und dort einfach alles katastrophal ist und die ganzen Insassen völlig durchdrehen. Oh Gott, mich hat das völlig umgehauen. Und auch dieser Aspekt, dass du ja nicht nur einfach da durchgehen musstest und irgendwie Gegner töten konntest, sondern du musstest dich ja verstecken. Mhm. Du musstest ja aktiv Orte suchen, wo du untertauchen kannst, damit die Gegner dich nicht finden. Und das bringt für mich immer so eine Situation rein, wo ich wirklich Panik bekomme.
Ist halt aber kein Batman, ne? Was ich da nicht so verstehe, wovor du Angst hattest, für die Leute vielleicht, es war damals September 2013, wir haben Outlast gezockt in unserer WG. Johnny saß da, hat geweint und ich musste das Spiel zocken, weil Johnny sie nicht getraut hat.
Ja, richtig.
Ich liebe solche Games. Ich fand das geil, auch dieser Adrenalinstoß, wenn du dich verstecken musst. Aber wovor hattest du Angst?
Dass ich mich einkacke? Ich wollte nett sein und dir das Spiel größtenteils ermöglichen, weil du es so feierst. Und weil ich dich gerne hab, dachte ich, spiel doch.
Und du Angst hattest?
Absolut.
Gut.
Absolut.
Outlast hat in meinen Augen die Art und Weise mit diesem Walking-Simulator, wie Johnny schon gesagt hat, und auch mit der Kamera, mit der ganzen Sicht, dass du hilflos bist, das Fundament für viele moderne Horrorspiele, wie wir sie heute kennen, meiner Meinung nach gelegt.
Ja.
Aufgrund der Jumpscare-Mechanik, die sie halt dort bringen. Manche Leute sagen, das ist zu viel oder das ist zu offensichtlich und keine Ahnung was. Meiner Meinung nach war es dort genau richtig, und viele andere Indie-Spiele, die heutzutage auch auf Steam rauskommen oder auf Twitch gespielt werden, in diversen Streams, sind sehr, sehr stark an diese Art und Weise angelegt.
Das, was das Game so stark anders gemacht hat als viele Horror-Games vorher, ist, dass du dich nicht wehren konntest. Ja. Vorher hattest du immer irgendwie eine Knarre oder du hattest eine Taschenlampe oder du hattest, womit du dann Viecher vertreiben konntest, oder du hattest keine Ahnung was.
Railgun,
Kickbox-Kick, keine Ahnung. Aber in diesem Game konntest du dich 0,0 wehren. Du musstest einfach nur durch Verstecken, Stealth-mäßig überleben.
Ja.
Und das gab es vorher eigentlich so nicht so wirklich.
Für mich war es auch die perfekte Mischung, so wie Enrico gesagt hat. Für mich sind Jumpscares auch so die billigste Art, Horror zu erzeugen.
Ja.
Absolut.
Ja.
Aber die Art und Weise, wie die hier eingebaut wurden und mit der ganzen Umgebung und der ganzen, ich sag mal, Story, obwohl es da jetzt nicht so viel gab, am Ende gibt es so eine kleine Auflösung, die dann auch Übernatürliches irgendwie zeichnet. Aber das hat für mich komplett gepasst.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, da greife ich vielleicht schon mal vor, so der Kritikpunkt, den ich am zweiten Teil habe, der hat für mich nicht mehr gegriffen. Der war irgendwie, weiß ich nicht, anders. Der hat dieses Horror-Element für mich nicht mehr so verarbeitet einfach.
Ja, den zweiten habe ich nicht gespielt.
Ja, aber naja.
Vielleicht sollten wir das mal nachholen.
Wir machen einen Horrorabend.
Ich hätte da so Bock drauf, weil ich liebe Horrorspiele und ich spiele die gerne. Aber meine Frau möchte immer zugucken, wenn ich irgendwas spiele. Und sie hat richtig, richtig Angst vor Horror. Egal ob Serien, ob Filme, ob Spiele. Und dann lässt sie mich das halt nicht spielen.
Das sollten wir vielleicht mal streamen. Das hatten wir ja letztes Mal schon erwähnt. Ne? Und der nächste potenzielle Titel, der es wäre, ist ja Silent Hill F.
Ja. Ja.
Das wäre, wenn ihr Bock drauf habt, Leute, schreibt uns, wenn wir das streamen sollen, wo auch immer. Kriegen wir hin. Wir wollten ja sowieso in die Richtung, haben wir ja bei der letzten Folge gesagt. Und vielleicht wird da ja was draus.
Outlist.
Ich erinnere mich immer wieder gerne an den Abend, wo wir Resident Evil 7 gezockt haben. Und Christian, liebe Grüße an dich, hat gesagt, yo, ich komm vorbei, komm noch aus, wir chillen ein bisschen. Und dann, keiner hat ihm gesagt, dass wir Horror-Spiele spielen. Christian ist ein absoluter, ich sag's jetzt ganz despektierlich, Schisser, aber Horror-Sachen sind absolut nicht für ihn, das lässt er einfach nicht zu. Und er kam rein, hat kurz Hallo gesagt, 10 Minuten irgendwie da gesessen, hat gemerkt, wir spielen Horror-Spiele, ist wieder nach Hause gefahren.
Man muss sagen, er ist dafür 50 Kilometer gefahren.
Ja.
Hat er nicht sogar die VR-Brille einmal angezogen, wir haben ihn erschrocken und dann hat er uns mit einem Shisha-Schlauch geschlagen.
Ich glaube,
mich zumindest hat er geschlagen.
Ach stimmt, wir haben das in VR gezockt.
War nicht das erste und nicht das letzte Mal.
Resident Evil 7 in VR. Outlast, das müsste man mal in VR zocken.
Oh ja, auf gar keinen Fall.
Ich glaube, das würde echt braune Sachen in die Hose machen.
Das kann sehr gut sein. Leute, ich habe aber noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Und zwar, wenn wir von Horror- und Stealth-Spielen reden, wenn wir uns leise bewegen müssen in Spielen, warum wird es immer so konzipiert, dass wenn wir uns ducken, dass wir leiser sind. Das ergibt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Weil,
findest du?
Ja, wenn ich so normal gehe, guck mal. Ich mach's mal vor.
Mach mal vor. Das funktioniert immer sehr gut.
Ich beschreibe das wie Arthur. Na? Arthur geht sehr langsam und leise.
Genau.
Das hört man jetzt auch.
Und dann gehe ich aber in die Hocke.
Ja, okay. Was soll ich dazu sagen? Also nimm es doch einfach für das, was es ist.
Logikfehler, meiner Meinung nach. Trotz des Logikfehlers hat Outlast von uns ein A bekommen. Wegen in die Hose scheißen.
und schlechtem Hocking-Sound.
Gute Bewertung. Ach ja.
Danke. Und das war's mit dem letzten Spiel für dieses Jahr, für dieses halbe Jahr besser gesagt. Wie fandet ihr? Habt ihr irgendwas mitgenommen, wo ihr sagt, ey, das war ein Brecher, das war schön, das will ich nochmal wieder zocken?
Also, ich erinnere mich jetzt wieder dran, wie viel Spaß ich an Metal Gear Rising hatte, um diese ganzen Wassermelonen zu schnetzeln. Ich habe Bock auf Wassermelonen bekommen. das war zum Beispiel ein Game, würde ich mich freuen, wenn da ein neuer Teil rauskommt. Auch wenn das eigentlich so mit der ganzen Metal Gear Materie nicht so viel zu tun hat, wäre das ein richtig geiles. Dann fände ich so diese Games Richtung Saints Row 4 oder Infamous und so. Ich hätte auch mal Bock auf sowas wieder. So ein einfach, ich bin overpowered und muss mich immer stärker machen. Auf sowas hätte ich auch wieder richtig Bock. Das ist auch so ein Game, du musst nicht viel nachdenken. Das ist einfach nur anmachen, dödeln und Bock haben.
Ich bin da voll bei dir. Auf sowas hätte ich auch richtig Bock. Auf eine gute, neue Auflegung von irgendwas in der Richtung. So ein bisschen over the top gerne. Vielleicht nicht so wie Saints Row. Aber so ein bisschen irgendwie, ja, du bist einfach krass und kannst durch die Gegend laufen. Es darf auch gerne ernst sein. Ich meine, sowas wie Infamous war ja schon ein sehr ernstes Spiel.
Ja, genau.
Und auf sowas hätte ich Bock.
Ja, ich auch.
Worauf ich auf jeden Fall Bock bekommen habe, ist jetzt die zweite Staffel von The Last of Us zu gucken. Ganz klipp und klar. Und ich will wieder Horrorspiele spielen. Outlast, direkt das Spiel oder was Ähnliches.
Das ist echt cool.
Und im besten Fall tatsächlich, wie wir schon gerade gesagt haben, zusammen einen Horrorabend zu machen, wenn was Neues rauskommt, das vielleicht aufzunehmen. Mit ein paar Jumpscares.
Voll dabei.
Da hätte ich richtig Bock drauf.
Klingt super.
Für mich muss ich sagen, ich habe irgendwie Bock auf Story von Metro bekommen. Ich glaube, so eine Story-Summary von allen Teilen auf YouTube oder so, die könnte ich mir geben.
Gibst du dir und danach erklärst du uns das dann nächstes Mal.
Genau.
Mit Aldo zusammen.
Ich bereite mich vor auf Aldos Gastauftritt dann dementsprechend. Und, aber das würde zu lange dauern, die Spiele selber zu spielen. Und das wird leider nicht funktionieren. Da werde ich spätestens nach der Hälfte, ach noch nicht mal, werde ich aufgeben. Das weiß ich jetzt schon, deswegen ist YouTube die Rettung.
Immer. YouTube ist grundsätzlich die Rettung.
Für die Menschheit allgemein. Und deswegen, Leute, trotz dessen, Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank für euren Support, den bis dato geleisteten. Und wir hoffen natürlich auf mehr Support. Liked uns, abonniert uns, wo ihr uns auch immer findet. Und über einen kleinen Obelisken im Peiniger freuen wir uns immer. Und zwar auf Steady. Guckt in die Beschreibung, kommentiert und viel Spaß euch noch.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao.